Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich freue mich, die Predigt halten zu dürfen und würde gern zu Beginn der Predigt mit uns beten. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, in dem Wissen, dass du da bist, in dem Wissen, dass du lebendig bist und dass du noch heute zu uns sprichst. Schenk uns doch offene Herzen, offene Ohren. Ja, lass uns auf das, was du uns mitzuteilen hast, einlassen. Danke dir für die Möglichkeit, dir zu begegnen. Amen. Als Andreas letzte Woche hier gepredigt hat, stockte mir kurz das Herz. Meine Predigt war nämlich schon fertig und er begann mit dem gleichen Vers, den ich mir ausgesucht habe. Da dachte ich, oh nein, das wird eine anstrengende Woche. Glücklicherweise hat er die Kurve noch bekommen, sodass ich die Predigt, die ich mir vorgenommen habe, heute Morgen halten kann. Glaube ohne Werke. Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube, schreibt Jakobus in seinem Brief, so Andreas letzte Woche. Ein toter Glaube deshalb, weil von diesem Glauben keine Wirkung ausgeht. Ja, weil der Glaube letztendlich überhaupt keinen Unterschied im Leben des Einzelnen, im Leben von anderen macht. Jakobus formuliert das noch etwas steiler. Andreas hat es letzte Woche schon vorgelesen, ich möchte es noch einmal vorlesen. Jakobus 2, die Verse 14 bis 17. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder und eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, oh, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch mal wieder satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt es ihnen dann? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Martin Luther, jetzt gerade im Reformationsjubiläumsjahr, hatte bekanntlicherweise etwas Schwierigkeiten mit diesem Jakobus, mit diesem Jakobusbrief. Seine reformatorische Erkenntnis war doch, dass Glauben allein selig macht, dass Glauben allein Rettung bedeutet. Und jetzt kommt der Jakobusbrief hier daher und sagt, Glauben ohne Werke ist tot. Diese Fokussierung des Jakobusbriefs auf die Werke erschien dem Luther verdächtig, ja vielleicht sogar gefährlich. Sei doch seine Erkenntnis, dass Glaube allein das ist, was selig macht, in Gefahr. Ja, dass die Annahme Gottes ein Geschenk ist aus Gnade, das sei durch den Jakobusbrief gefährdet. Was ist jetzt eigentlich richtig? Wer hat recht? Jakobus auf der einen Seite, Werke, Luther auf der anderen Seite, Glaube. Was ist eigentlich richtig? Und ich habe gedacht, um das so ein bisschen einzuläuten, brauche ich mal einen Freiwilligen. Wer von euch hat etwas mit Geld zu tun? Als Verkäufer vielleicht, als Bankangestellter oder weil er privat sehr viel Geld hat. Ah, Ilona, komm doch mal zu mir. Ilona, magst du kurz zu mir kommen? Also, ihr kennt Ilona, auf Ilonas Urteil ist Verlass. Ilona, ich habe dir was mitgebracht. Du kennst das wahrscheinlich. Ich bitte dich mal, das genau zu untersuchen und zu sagen, was du davon hältst.
Was ich davon halte? Also, das sieht aus wie ein Euro. Ich bin mir nicht sicher, ob es einer ist. Fühlt sich ein bisschen seltsam an. Aber ich glaube, der würde durchgehen. Wenn ich damit an der Kasse bezahle, würde ich dafür was kriegen.
Okay.
Meinst du nicht?
Gucken wir mal. Ja, vielleicht gucken wir uns mal zusammen an. Man sieht es vielleicht auf dem Bild nur so halb. Irgendwie ist die eine Seite ziemlich zerkratzt. Ich habe mir Mühe gegeben, es kaputt zu machen. Aber das Geld ist gut. Das ist gar nicht so einfach. Danke, Ilona. Ja. Also irgendwie, die eine Seite sieht aus wie ein Euro, die andere Seite fühlt sich mindestens schon nicht so an, ganz glatt. Keine Riffen mehr, kein Symbol mehr und sie sieht auch nicht mehr so ganz aus. Die spannende Frage, Ilona sagt, das wird vielleicht noch durchgehen. Ich glaube, wenn ich das so schnell kriege, wäre ich auch nicht misstrauisch. Aber wenn ich mir das genauer angucke, so in der Bank, ich weiß nicht, ob ich dafür noch was kriege. Und ob der Bankangestellte sagt, wo haben Sie den denn her? Der sieht ein bisschen komisch aus. Irgendwie ist der kaputt. Ich glaube, bei einer Münze ist das recht klar. Eine Münze ist nur dann etwas wert, wenn beide Seiten geprägt sind, wenn beide Seiten vorhanden sind. Wenn eine Seite ungeprägt bleibt oder so mega verkratzt ist, dann stellt man ihren Wert schon mal in Frage und fragt sich, na, will mir da einer Falschgeld unterjubeln? Beim Euro bin ich vielleicht noch nicht so misstrauisch, aber wenn das eine 50-Euro-Münze wäre, würde ich schon genauer hingucken. Wer widerspricht? Ilona, gibt's das nicht? Ich glaube, so ähnlich wie bei der Münze ist das auch mit Glauben und Werken. Beides gehört irgendwie zusammen. Glaube, so weist der Jakobus hin, der ohne Werke bleibt, ist tot. Der nicht ins Leben hineinführt, der keine Früchte trägt, ja, der ist irgendwie wertlos, der ist irgendwie enttarnt und ja, ihm fehlt etwas, der ist nur einseitig geprägt. Und auch Martin Luther, trotz aller Bedenken gegen Jakobus, betont diesen Umstand. Er sagt ja ebenfalls, dass der Glaube letztendlich sichtbar werden muss, und betont es sogar noch viel, viel stärker, indem er sagt, aus Glaube entsteht mit einer inneren Notwendigkeit, quasi fast von alleine, ja, etwas Sichtbares, Taten der Liebe, etwas, das ins Leben hineinführt. Und auch Jesus, haben wir vor 2 Wochen von Andreas gehört, ja, deutet diesen Sachverhalt an, wenn er sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun und sogar größere Werke. Also aus Glauben wird irgendetwas Sichtbares werden, Taten. Und um dieses Sichtbare des Glaubens soll es heute in der Predigt gehen. Da fragt man sich ja, woran kann man den Glauben eigentlich sehen? Also wenn ich mich jetzt hier so umgucke, woran kann ich den Glauben von Jonathan sehen? Glauben ist doch eher sowas, woran kann ich Eckarts Glauben sehen? Oder wenn ihr mich jetzt so anguckt, woran könnt ihr eigentlich meinen Glauben sehen? Letztendlich doch nur an den Auswirkungen, an den Taten, an dem, was aus deinem und aus meinem Leben herauskommt. Ja, wo die Liebe Gottes, die wir empfangen haben, auch für andere sichtbar und erlebbar wird. Ich habe für die Predigt heute einen sehr, sehr bekannten Text aus Markus herausgesucht, eine Erzählung, um ja deutlich zu machen, was das heißt. Glaube, der tätig wird, Glaube, der sichtbar wird, den ich heute mit euch teilen möchte. Er steht in Markus 2, die Verse 1 bis 12. Diese Geschichte geschieht in dem Ort Kapernaum, vermutlich in dem Haus des Jüngers Simon. Kapernaum und dieser Haus, das waren ja so die Anfänge des Wirkens Jesu. Man könnte fast sagen, das war Jesu zu Hause. Hier war er sehr gerne, hier war er oft. Hier hat er sehr viel und sehr gerne öffentlich gewirkt. Aber hört selbst. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht. Die Nachricht, dass Jesus wieder in der Stadt Kapernaum ist. Vor kurzem hatte Jesus sich ihnen noch entzogen, um auch an anderen Orten in Galiläa zu predigen. Dabei hätten sie ihn doch so gerne bei sich behalten. Sie waren begeistert von seiner vollmächtigen Lehre und von seinen Wundertaten. Jesus hatte seine Macht über unreine Geister und ihre Krankheiten gezeigt und viele Menschen aus dämonischen Bindungen befreit und viele Kranke bei ihnen geheilt. Und nun war er endlich wieder in der Stadt Kapernaum, vermutlich im Hause des Simon. Viele Menschen machten sich an diesem Tag auf, um Jesus zu begegnen. Und weder Jesus noch die Bewohner des Hauses verwehrten ihnen diesen Wunsch. An diesem Tag wurde das Haus des Simons zum offenen Haus. In diesem kleinen Haus wurde heute ein ganz besonderer Gottesdienst gefeiert. Schnell waren die Zimmer gefüllt mit Menschen. Selbst der Innenhof des Hauses war gefüllt mit ihnen. Und auch auf den Straßen standen noch Menschen und reckten ihre Hälse. Immer mehr Menschen drängten nach. Dicht an dicht standen sie. Kaum Luft zum Atmen hatte der Einzelne. Trotz der vielen Menschen war kaum ein Laut zu hören. Erwartungsvolle Spannung lag im Raum. Jeder wollte Jesus sehen, wollte hören, was er zu sagen hatte. Und Jesus enttäuschte sie nicht. Er nahm sich Zeit. Er sprach zu ihnen vom Reich Gottes, das nahe herbeigekommen war. Er rief die Versammelten zur Umkehr und forderte sie auf, zu glauben. Ich habe mir das nur so vorgestellt, sind wir ja nicht im Haus von Simon, aber hier in diesem Gottesdienstsaal, stell dich das mal vor, die Leute drängen hier rein, schieben und drücken und wir müssen die Stühle rausschmeißen, um allen Leuten Platz zu geben. Noch im Foyer stehen die Leute, im Kinderraum haben wir Übertragung eingerichtet, weil sie mitbekommen, dass Gott hier gegenwärtig ist, dass man Gott erfahren kann, dass Gottes Liebe ja tatsächlich zu greifen ist. Doch plötzlich wurde der Gottesdienst unterbrochen. Immer mehr Menschen schauten zur Decke des Hauses und lauschten angestrengt. Was waren das für Geräusche? Waren da nicht Schritte auf dem Dach zu hören? Jetzt konnten sie es alle deutlich hören. Irgendetwas oder irgendjemand machte sich an dem Dach des Hauses zu schaffen. Immer lauter werdende Geräusche waren zu hören. Jemand schien die Ziegel des Daches zu entfernen. Erde rieselte auf die Zuhörer herab. Stellt euch das vor. Erst ein bisschen und dann immer mehr. Hände wurden vor die Augen gehalten. Erste Flüche wurden im Raum laut. Und auch Simon, dem Haushalter, gefiel das ganz und gar nicht, was er sah. Erst eine, dann zwei, dann immer mehr Hände wurden durch ein schnell größer werdendes Loch sichtbar. Hände, die emsig gruben, die sich zielstrebig durch die Abdeckung seines Hauses arbeiteten. Mittlerweile war das Loch im Dach bereits 2 Meter groß. Es erschienen vier Männer zu sein, die sich dort oben auf dem Dach abmühten. Lautstark forderte Simon diese Männer auf, endlich aufzuhören und von seinem Dach herunterzukommen. Und dann waren sie endlich verschwunden. So schnell wie sie gekommen waren, waren sie auch wieder weg. Nur ein großes Loch in der Decke des Hauses, durch das der Himmel zu sehen war, zeugte noch von ihrer Anwesenheit. Lediglich ihre Schritte waren noch zu hören. Kurz darauf verdunkelte eine graue alte Trage den Blick auf den blauen Himmel. Die Männer waren zurück und ließen eine Liege an 4 Seilen langsam und vorsichtig in den Raum herab. Ängstlich wichen die Menschen zurück. Auf der Trage lag ein Mann. Regungslos und zusammengekrümmt lag er da. Nur seine wachen Augen verrieten seine Lebendigkeit. Genau vor den Füßen Jesu kam die Liege zum Stehen. Mucksmäuschenstill war es im Raum. Alle Augen waren auf Jesus gerichtet. Der Gelähmte schaute Jesus an. Würde Jesus ihn gesund machen? Was denken die Leute? War er dankbar für den Mut seiner Freunde? Auch die 4 Träger guckten Jesus an. So viel Mühen hatten sie auf sich genommen. Hatten sie aufs richtige Pferd gesetzt? Konnte Jesus, wollte Jesus helfen? Was dachten die anderen? Und auch die anwesenden Pharisäer schauten Jesus an. Würde er hier vor allen Leuten erneut heilen? Wie würde ihre Reaktion aussehen? Gespannt warteten alle darauf, was Jesus tun würde. Und Jesus, ich schätze, er nimmt erstmal die Situation wahr. Er guckt erstmal, was ist hier los? Welche Erwartungen sind da? Welche Menschen sind da? Er sieht den Gelähmten, er sieht die Pharisäer, er sieht die Zuschauer, er sieht die Träger. Und dann handelt er. Markus 2, Vers 5 heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich finde das spannend, man liest das so schnell drüber, aber hier heißt es, Jesus sieht ihren Glauben. Ich habe vorher gefragt, woran kann man Glauben eigentlich sehen? Hier heißt es, Jesus sieht ihren Glauben. Und er sieht nicht den Glauben der frommen Menschen, der Pharisäer, die ihm zuhören, die ihm auflauern. Er sieht auch nicht den Glauben des Gelähmten, sondern er sieht den Glauben der Träger. Den Glauben der 4 Menschen, die den Gelähmten hier zu Jesus bringen. Ihr Glaube stand sichtbar im Raum. Ihr Glaube war 2 Meter groß und ein Loch in der Decke. Ihr Glaube lag zu den Füßen Jesu. Ihr Glaube war kein theoretischer. Ihr Glaube war kein intellektuelles Gedankengebilde oder ein bisschen Tradition oder ein bisschen was Frommes. War auch nicht nur eine Teilnahme an einer sonntäglichen Veranstaltung, sondern ihr Glaube wurde Tat. Ihr Glaube kam ins Leben hinein. Hier waren Männer, ja, die an die Macht Gottes, an die Macht Jesu glaubten, die so viel Vertrauen in Jesus hatten, dass sie sich aufgemacht haben, ihren Freund gepackt haben und ihn zu Jesus gebracht haben. Ja, man könnte sagen, aus ihrem Glauben entstand eine Dynamik, entstand Bewegung, entstand eine Tat. Wie mussten sich das vorstellen? Raus aus der Komfortzone, schnell mal den Gelähmten geschultert, durch die halbe Stadt getragen. Dann wahrzunehmen, zu sehen, der Zugang ist verblockt. Zu viele Menschen da, wir kommen nicht hin, alles umsonst. Sie lassen sich nicht abbringen davon. Sie suchen neue Wege. Sie überlegen, wie können sie zu Jesus kommen und haben diesen aberwitzigen Plan, aufs Dach zu steigen, ein Loch zu reißen und ihren Freund vor die Füße Jesu runterzulassen. Und das immer vor Zeugen. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, wenn so viele Leute zugucken. Und die Rechnung vom Simon möchte ich danach auch nicht präsentiert bekommen. Was für ein Wagnis, was für eine Tat. Um auf dieses Münzbeispiel zurückzukommen, wo ist meine tolle Münze? Bei ihnen waren irgendwie beide Seiten geprägt. Glaube und Tat, Glaube und Werke waren auf beiden Seiten vorhanden und gaben letztendlich diesem Glauben Gestalt. Und Jesus sieht das. Ich finde das klasse, dass Jesus immer so, ja, man hat das Gefühl, dass er das, was wir tun, ernst nimmt, dass er es sieht und dass er es ja auch positiv bewertet. Dass er nicht sagt, ja gut, du hast nur Kaffee gekocht, nur mit dem Nachbarn geredet. Nein, Jesus sieht das. Jesus sieht, was wir tun. Jesus sieht, wo wir, ja, seine Hände und seine Füße sind. Er nimmt das wahr. Der Glaube der Männer schafft an diesem Tag Veränderung. Man könnte sagen, ihr Glaube erzielt Wirkung. Zugegebenermaßen vielleicht nicht so, wie sie sich es vorgestellt haben. Am Anfang waren sie vielleicht schon ein bisschen enttäuscht, als Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sofort sind natürlich auch die Pharisäer wieder auf 180, als hätten sie auf diesen Satz nur gewartet. Deine Sünden sind dir vergeben, das darf doch nur Gott sagen. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein, dachten die Pharisäer in ihrem Herzen. Und ich vermute mal, dass auch die Träger und auch der Gelähmte diesen Satz im ersten Moment nicht so richtig klasse fanden. Wenn ich mir nur vorstelle, ich trage meinen Freund durch die halbe Stadt, bringe ihn aufs Dach, lasse ihn zu den Füßen Jesu runter und der guckt ihn an und sagt, oh, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, schönen Dank, Jesus. Guck mal, wie ich hier liege. Ich kann mich kaum bewegen. Und auch die Freunde werden sich gefragt haben, wozu dieser ganze Weg? Sündenvergebung? Ja, auch nicht schlecht, aber war sicherlich nicht das, was wir erwartet hatten. Nur dieser eine Satz, deine Sünden sind dir vergeben. Doch das, was die Freunde nicht sehen, sieht Jesus. Jesus sieht tiefer. Er sieht nicht nur ja, die körperlichen Gebrechen dieses Mannes, sondern er sieht ein viel, viel größeres Defizit im Leben dieses Mannes. Er sieht, dass die Beziehung zwischen Gott und diesem Mann gestört ist und dass sie Erneuerung braucht. Und er bietet ihm etwas an, was viel, viel wertvoller ist als körperliche Heilung. Er erneuert und heilt diese zerstörte Gottesbeziehung, bietet ihm Vergebung für seine Schuld, ja, und nimmt ihn letztendlich als sein Kind an. Spricht ihm zu, hey, du bist mein Kind, du darfst Kind Gottes sein. Ich glaube, dass es auch heute noch so ist, dass Jesus ja dafür gekommen ist, dass er daran interessiert ist, uns wieder neu in diese Beziehung mit Gott hineinzuführen. In 1. Timotheus 1, Vers 15a heißt es, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist sein Kernanliegen, das ist seine Motivation, Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Ja, die Geschichte hat auch aus menschlicher Sicht irgendwie trotzdem ein Happy End. Zum Schluss wird dieser Gelähmte auch noch von seinen körperlichen Gebrechen geheilt. Um mit Zuschauern und vor allem den skeptischen Pharisäern zu zeigen, dass er die Kraft und die Macht hat, Schuld zu vergeben, Menschen neu in diese Beziehung zu Gott hineinzuführen, spricht er dem Gelähmten auch noch körperliche Genesung zu. Er spricht zu ihm, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der gesamten Zuschauer nach Hause. Die Geschichte endet mit dem Lobpreis Gottes. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. So endet die Geschichte. Glaube ohne Werke ist tot. Hatte ich eingangs den Jakobusbrief zitiert. Am Beispiel dieser Geschichte wird das umgekehrt sichtbar. Der Glaube der vier Träger, der praktisch wird, ja, der ins Leben hineinkommt und der für andere sichtbar und erlebbar wird, der erzielt im Leben von anderen Wirkungen. Vielleicht hat ihr Glaube an diesem Tag keine Berge versetzt, nichts ganz Großes gerissen, sondern sie haben für einen einzelnen Menschen ja, Heil und Heilung bewirkt, herbeigeführt. Ich frage mich, wie anders diese Geschichte ausgegangen wäre, wenn der Glaube der vier nur ja, Theorie geblieben wäre. wenn er nur für sich geblieben wäre und gesagt hätte, ich bin gerettet, mir geht's gut, mein Jesus. Nein, ihr Glaube wird zur Tat. Jakobus beschreibt es schon so sarkastisch und sagt, irgendjemand müsste mal helfen oder wäre doch schön, wenn ihr zu essen hättet oder ihr Klamotten hättet. Hier sind Menschen, die diesen Gedanken nicht denken, sondern die sich bewegen lassen, die sich aufmachen, konkret Not lindern. Ich glaube, Luther hat recht. Glaube allein rechtfertigt. Glaube allein, ja, bewirkt das Heil bei Gott. Niemand kann sich diesen Glauben verdienen. Es ist ein alleiniges Geschenk Gottes. Aber ich glaube, auch Jakobus hat recht. Glaube kann nie ohne Liebe bleiben. Stets drängt Glaube zur Tat. Ja, letztendlich muss sich der Glaube versichtbaren in Taten der Liebe. Ob nun Luther recht hat, dass das von alleine kommt oder Jakobus mehr das Bemühen in den Raum stellt, ist eine spannende Frage. Wo kommt etwas her? Fakt ist, Christa hat es am Anfang schon gesagt, Glaube möchte ins Leben hineinkommen und ja, Gott möchte uns verändern, möchte uns anstoßen und möchte, dass wir ja auch sichtbare Zeugen seiner Liebe sind. Vor Jahren gab es mal ein Buju, da war der Titel, wer bei Jesus eintaucht, taucht bei Menschen wieder auf. Ich glaube, das ist damit gemeint, sagen, wer Jesus kennenlernt, wer an ihn glaubt, der taucht zwangsläufig bei Menschen wieder auf, weil Gott Menschen auf dem Herzen trägt und erreichen möchte und er uns dazu gebrauchen möchte. Das kann ja ganz verschiedene Formen annehmen. Die Geschichte ist reich von Beispielen. Ich will jetzt gar nicht viele aufführen. Aber wenn man nur mal bei uns guckt, ich habe heute Morgen habe ich den Rainer gesehen, wie den Werner jeden Sonntagmorgen zum Gottesdienst abholt. In der Coffeebar waren schon ein paar Leute. Oder ich weiß nicht, wer diese Woche sich mal Zeit genommen hat, mit seinem Arbeitskollegen und mit seinem Nachbarn zu sprechen, ein offenes Ohr zu haben. Ich glaube, es muss nicht immer das Tragen von einem Gelähmten auf ein Dach eines Hauses sein, sondern ja, ich glaube, es kann an ganz vielen Stellen sichtbar und deutlich werden, was es heißt, Menschen zu Jesus zu bringen, Menschen auf dem Herzen zu tragen. Andreas weist darauf hin, dass man sich auch in der Stadt nochmal engagieren kann, in der Kirche. Sicherlich eine gute Möglichkeit, um Glaube ganz praktisch werden zu lassen. Erst da, wo Glaube tätig wird, wo Glaube zur Tat wird, entsteht Raum für das Wirken Gottes. Erst da, wo Menschen zu Gott gebracht werden, kann und will er wirken. Wenn wir hier in der Fürbitte für andere Menschen beten und damit symbolisch ja, diese Menschen zu Gott bringen, ja, ich glaube, dann entsteht ein Raum, in dem Gott wirken kann, in dem Gott handeln kann. Und dort, wo Glaube in den Taten der Liebe sichtbar wird, entsteht Lobpreis. Und entsteht auch ein sichtbares, ja, hey, Gott ist hier, Gott handelt. Das, was für diese Dynamik sorgt, dass die Menschen in die Kirche hineinströmen oder damals in dieses private Haus und ja, letztendlich über die Größe Gottes staunen. Auch ich habe schon oft erlebt, dass ja, meine Erwartung, was Gott zu tun möchte, sich nicht mit dem deckt, was Gott tut. Auch die Träger, hatte ich gesagt, mussten das am Anfang erfahren. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist mir zu wenig, Jesus. Ich wollte Gesundheit. Ich wollte, dass du anders eingreifst. Und oft müssen wir mit dieser Enttäuschung leben, dass wir ja, Menschen weder Heil noch Heilung zusprechen. Und dass wir uns engagieren, wie das entsteht. Wenn du arbeitest, würde ich manchmal gerne die Jugendlichen zwingen, dass sie sich taufen lassen. Das wäre so praktisch. Oder was könnt ihr, ne, wenn wir in der Stadt Marvin von Jesus erzählen, dann möchten wir doch am liebsten 3-4 Leute mit in den Gottesdienst bringen und sagen, hey Gott, jetzt handel. Was liegt nicht in unserer Macht zu entscheiden, was durch unsere Taten entsteht? Ob Menschen, die wir zu Jesus bringen, bei Gott gesund werden oder nicht, das liegt nicht an uns. Das ist letztendlich Gottes Sache. Aber unsere Aufgabe ist das Bringen, ist das Teilen der Liebe, ist das Tun, ja, ist das Lieben an sich. Ich darf Menschen in ihrer Not, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Krankheit, in ihren Zweifeln, diese Menschen darf ich zu Gott bringen. Ja, man könnte sagen, in dieser Geschichte, ich darf sie buchstäblich vor die Füße Jesu legen. Und ich darf sicher sein, ja, dass Jesus sie nicht aus dem Blick verliert. Sicher sein, dass für sie die Zusage, die Gott in Jeremia 29, 11, Vers 13 macht, ja, ganz umfassend gilt. Dort heißt es, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und des Saates, ich gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und gehen, ich bin und ich werde euch hören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ich bin sicher, dass Menschen, die wie zu Gott, die Gott in guten Händen sind. Dass Gott weiß, was er ihnen tun kann und dass er sie niemals im Stich lässt. Er weiß am besten, was jeder Einzelne braucht. Bevor wir gleich eine Zeit des Lobpreises haben, auf die ich mich schon sehr freue, Jonathan, will ich vorstellen, dass wir einen kleinen Moment der Stille haben, um mal zu überlegen, Mensch, welche Menschen trage ich eigentlich auf dem Herzen? Wo wird mein Glaube eigentlich sichtbar? Wo bewegt mich mein Glaube zu Taten? Vielleicht auch, was hindert mich, Hand und Fuß Gottes zu sein? Amen.